Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf Sport 1. Und wir können sehr glücklich hier am Montagabend zusammensitzen. 22.26 Uhr beginnt mit unserer Aufnahme und über das sprechen, was die deutsche Mannschaft gezeigt hat als Reaktion auf die Niederlage gegen Serbien. Denn das war auf jeden Fall ein ganz anderer Auftritt. Am Ende siegt die deutsche Mannschaft, das kann ich schon mal verraten, 34-32, zieht damit definitiv in die Hauptrunde ein, sogar als Gruppensieger. Also von daher nehmt ihr sogar dann die 2 Punkte gegen Spanien mit. Da können wir auf jeden Fall gleich mal in Ruhe drauf schauen. Ich begrüße erstmal ganz herzlich meinen Experten an der Seite, den Robin Buditz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian. Nett, dass du mich noch Experte nennst. nach meinen doch ein, zwei Fehleinschätzungen. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, auch das heute habe ich nicht so erwartet. Die deutsche Mannschaft hat mich positiv überrascht.
Da bist du nicht der Einzige. Mich hat sie auch positiv überrascht. Also ich fand, da war wirklich 60 Minuten lang offensiv ein komplett anderer Drive drin, als wie in der Partie gegen Serbien. Also ich weiß nicht, was da passiert ist in diesen anderthalb Tagen, aber eins muss ich auf jeden Fall sagen, das war mehr Tempo, das war mehr Power, mehr Durchschlagskraft, auch ein bisschen kreativer rangegangen. Also das war so eher, was ich von dem Talent, was die Deutschen auf dem Kader besitzen, das, was ich mir erwartet habe und auch erhofft habe.
Absolut. Ich bin vor allen Dingen positiv überrascht und begeistert von der Power und dem Durchhaltevermögen, das Spiel 60 Minuten lang in dem Tempo zu gestalten, wie sie es gestaltet haben. Ich dachte in der ersten Halbzeit nach so 15, 20 Minuten, boah, es kann nicht so weitergehen. Es wurde dann auch von beiden Seiten ein halber Gang beziehungsweise im Einvernehmen ein ganzer Gang sogar zurückgeschaltet. Das hat man gemerkt, dass das Spiel dann nicht mehr ganz so rasant war und die Angriffe vielleicht auch so 15, 20 Sekunden länger gingen. Aber in den ersten 15 Minuten war es ja ein wahnsinniges Hin und Her, dass die Deutschen gut angenommen haben und der Schlüssel zum Sieg heute definitiv, was gegen Serbien ja wesentlich schlechter war, war einfach die Wurfquote. Und ich muss aber auch sagen, auf beiden Seiten taten mir die Torhüter leid. Und ich weiß nicht, ob ich Sergei Hernández jemals so ein Spiel habe machen sehen. Ich bin froh, dass das sich für heute aufgespart hat.
Also zumindest in den letzten Monaten war das auf jeden Fall nicht das, was wir gesehen haben. Auch in der Zeit bei dem SCM haben wir es selten so gesehen, dass er so wenig gehalten hat. War gegen Österreich auch nicht so prägnant, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da fand ich ihn auch nicht so brutal stark. Aber 14% Quote, das ist schon für einen Mann wie er, der ja in Magdeburg bis dato auch überragend gespielt hat in dieser Hinrunde. Schon auch auf jeden Fall überraschend, aber natürlich sehr positiv. Wie gesagt, deutsche Mannschaft hat es auf jeden Fall geholfen, dass er nicht diese Form hatte, nicht diese Leistung hatte. Aber insgesamt, wie gesagt, ich fand es war von Beginn an, war Zug in dieser Mannschaft drin. Man hat wirklich konsequent auch das Tempo gegangen und ist dann auch nicht wirklich auch mal in so lange Angriffe reingekommen. Und ich glaube, was auch ein Vorteil gewesen ist, so ein bisschen, so ist zumindest mein Eindruck gewesen, diese offensive Abwehrvariante, die Spanien gespielt haben, sind ja sehr früh rausgetreten, waren schon viel, sind schon mal sehr voll gestanden, haben 10, 11 Metern vor dem eigenen Gehäuse. Ich glaube, das hat der deutschen Mannschaft, ist ja echt ins Gegen gekommen, weil sie dann viel in Tempo ausspielen konnte. Juri Knorr, unglaublich gut gespielt. Renas Uschins, zu Recht Spiel des Spiels geworden, 8 von 10, überragende Quote. Also da hat sehr, sehr viel funktioniert in diesem deutschen Angriff. Aber wie gesagt, ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass man einfach natürlich auch die Räume bekommen hat von den Spaniern.
Ja, definitiv. Gegen diese offensive spanische Abwehr erinnern sich viele und wir uns auch an schon andere Spiele, wo man sich wesentlich schwerer getan hat. Aber die Lösungen gegen diese offene Abwehr, die haben mir sehr gut gefallen. Wir haben immer wieder mit dem Einläufer von außen gespielt. Lukas Mertens hat auf die Art und Weise auch ein wunderschönes Tor meiner Meinung nach gemacht. Da hat es zum Beispiel mal richtig bis zum Abschluss gezielt funktioniert. Juri Knorr immer wieder reingegangen. Nachdem Andreas Wolf vor dem Spiel gegen Österreich so deutliche Worte gefunden hat und dann abgeliefert hat, finde ich es mega gut und freut es mich für Juri Knorr, dass er nach seiner doch ja recht klaren Worten und auch Kritik nach dem Spiel gegen Serbien heute die Spielzeit bekommen hat, das Vertrauen bekommen hat und es wirklich als, ich will noch nicht sagen überragend, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr, aber als absoluter Lenker, Denker und Entscheider in wichtigen Situationen dieses Spiel an sich gerissen hat und ja, wirklich die Kontrolle übernommen hat und die deutsche Mannschaft zum Sieg geführt hat. Gepaart mit einem Renas Uschins, der Würfe dabei hatte, wie wir sie von den Olympischen Spielen kennen, ne? Diese Schlagwürfe, ja, die einfach so brutal im Winkel landen. Meiner Meinung nach macht Uschins das entscheidende Tor zum Sieg dann auch, wo er hochsteigt, nicht abzieht, sondern nochmal runterkommt, prellt und dann aus 6 Metern abzieht. Damit ist der Deckel drauf. Und neben Juri Knorr und Renas Uschins möchte ich einen Spieler hervorheben, der mich vollkommen begeistert hat, gerade in der zweiten Halbzeit unfassbar wichtig war. Ich finde, Justus Fischer hat eins der besten Spiele im deutschen Nationaltrikot gemacht, die ich je von ihm gesehen habe.
Ja, auf ihn wollte ich auch noch zu sprechen zu kommen. Ich habe mich genau dasselbe gedacht. Ja. Ich finde wirklich, er hat eine unheimlich belebende Art, sowohl vorne als auch hinten. 5 von 5 sowieso die Quote herausragend, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich fände auch hinten ganz stark in die Situation, ich weiß gar nicht, wann es, aber es war so, glaube ich, in der Schlussphase so, wo die Spanier versuchen, schnell zu spielen und er ist dann da und unterbindet diese Aktion, weil er mit seinem Körper sich da reinstellt und es verhindern kann, dass der Gegenspieler da gegen ihn durchtankt. Das war richtig gut, da war er voll präsent, hat so entsprechend dafür gefeiert. Und da merkt man auch einfach, dass genau so eine Power auch einfach, die haben wir jetzt 2 Spiele lang versteckt und das finde ich, klar, Göller hat gut gespielt, wenn ich gar nichts gegen sagen, hat auch wieder, finde ich, ein gutes Spiel gehabt, hat jetzt mal nicht ganz so viel gespielt, nur 21 Minuten, aber wenn du Justus Fischer in der Form hast, dann kannst du Göller auch die Auszeiten geben und das müssen wir viel häufiger machen, weil wenn Fischer so drinne ist, ist er vorne ein ganz wichtiger Faktor und hinten sowieso mit seiner emotionalen Art, mit seiner Zupacken, der ist echt ein richtiger Faktor und kann nochmal ganz, ganz wichtig werden. Also da hoffe ich, hat er den Bundesländer gezeigt, bring mich doch jetzt bitte häufiger ins Spiel.
Definitiv. Die Situation, die du meinst, ist halt großartig, ne? Juri Knorr setzt den Ball an den Pfosten im Zeitspiel und Justus Fischer schnappt sich den Abpraller. Und das alles in der Crunch-Time. Wir sind da schon in der 51. oder 52. Minute in dieser Situation, von der wir reden. Justus Fischer schnappt sich den Abpraller, macht das Tor, um erstmals oder wieder auf 4 Tore vorzugehen, zündet den Turbo nach hinten und stellt zusammen mit Lukas Mertens den durchstartenden 18-jährigen Spanier Fies, genau, Markus Fies, der sonst durch gewesen wäre. Das ist halt eine Szene, die ist natürlich also wahnsinnig gut, ne? Und das ist, muss man auch einfach sagen, Johannes Goller wahnsinnig gut in der Abwehr, auch ein großartiger Kreisläufer. Justus Fischer ist diesen Tick spritziger und schneller, muss man einfach sagen. Will ich jetzt nicht Johannes Goller anlasten, dass Fischer vielleicht aufgrund des Alters noch ein bisschen spritziger und schneller ist. Er ist es schlichtweg einfach und hat heute wirklich einfach eine Wahnsinnsleistung gezeigt. Und ja, voll im Turnier angekommen. Und wer für mich ebenfalls im Turnier angekommen ist, endlich und super wichtig, ist auch Julian Köster gewesen. Ganz andere, also wirklich für mich im Angriff eine ganz andere Vorstellung von ihm als gegen die Österreicher und gegen die Serben. Er wirkte gelöster, als ob die Wichtigkeit dieses Spiels ihn gepusht hat und gezeigt hat, jetzt muss ich, jetzt mache ich, hat er ja befreiter für mich gespielt. Und das finde ich interessant. Das macht ja Weltklasse-Spieler auch dann am Ende aus, wenn sie genau in solchen Spielen irgendwie dann hervorkommen können. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr in den Klee loben. Das muss er natürlich auch in der Hauptrunde weiter zeigen, diese Leistung. Aber wenn wir von halb links keine Tore bekommen, dann haben wir ein großes Problem. Und das hat heute funktioniert, inklusive dieses einen Sensationsanspiels an Justus Fischer, wo er komplett von 2 Spielern festgemacht ist, eigentlich nirgendwo mehr hin kann, die Arme auch schon irgendwie wie im Schraubstock eingeklemmt, aber aus dem Handgelenk noch so einen gedrehten Pass auf Fischer fallen lässt.
Ja.
Das war schön. Das war schön. Und ja, wie gesagt, Köster und Uschins so Flügelzange, volle Möhre im Turnier angekommen, super wichtig. Finde ich gut. Ist eine mega gute Reaktion. Nichtsdestotrotz wartet in der Hauptrunde natürlich ein ganz anderes Kaliber nochmal. Spanien, muss man einfach sagen.
Ja, das wollte ich auch sagen. Also ich finde, ich meine, wir haben viel über die Spanier auch vorher gesprochen und ich fand sie in den beiden Duellen und den beiden Spielen auch vorher, fand ich sie wirklich gut. Aber ich fand sie heute, waren sie in der Abwehr gar nicht so griffig. Also haben sich unfassbar schwer getan, finde ich. Also wie gesagt, wir haben es auch gut gemacht, das will ich jetzt gar nicht absprechen, aber Ich finde, die spanische Defensive war jetzt nicht etwas, wo ich das zwischenzeitlich das Gefühl hatte, okay, die ist jetzt nicht zu bespielen, sondern die haben sich unfassbar schwer getan, haben überhaupt nicht ins Spiel reingefunden. Die spanischen Torhüter haben auch überhaupt gar nicht funktioniert, das hast du ja auch schon erwähnt gehabt. Also von daher, das hat natürlich auch mit dabei gespielt, dass einfach diese spanische Abwehr nicht so präsent gewesen ist und die Torhüter auch nicht dabei gewesen sind. Trotzdem, wie gesagt, ich fand, es waren viele gut rausgespielt, man hat auch die Außen viel besser mit eingebunden, ne? Mertens 3 von 3 von außen, Serbe 2 von 3, wobei wir dringend noch eine Sache reden müssen, Robin. Serbe hat in jedem Spiel einen Fehlwurf von 7 Meter. Am Ende ist es Makulatur, aber 100% Quote wäre mal schön vom 7 Meter Strich von ihm.
Ja, ich finde, man muss es immer so ein bisschen betrachten. Natürlich wünscht man sich von jedem 7 Meter Schützen eine 100% Quote, aber dann lass uns anschauen, wie viele 7 Meter wirft er. Oh, jetzt heute im Spiel gegen Spanien waren es nicht so viele, aber
zwei,
zum Beispiel, ja, gegen Serbien sage ich, ist es okay, wenn er einen verwirft. So.
Ja, aber ne? Zwei Verwürfe gegen Serbien, das war es halt.
Ja, also das ist halt das Problem. Ich habe ihn auch mehr als gerügt über den letzten, den er geworfen hat, weil der letzte muss wenigstens aufs Tor kommen. Ja. Und den darf er nicht drüber werfen. Ich bin vollkommen bei dir. Ich bin gespannt, was der Bundestrainer macht, ob er ihn weiterwerfen lässt, weil Marco Grigic und Juri Knorr sind unfassbar gute 7-Meter-Schützen. Ja, gibt es keinerlei Probleme und vielleicht kriegt man Marco Grigic ins Turnier nicht über Spielzeit auf halb links, sondern indem man ihn, weiß ich nicht, in der Hauptrunde die 7 Meter werfen lässt und wenn er da reinkommt und sich vielleicht eine 100% oder lass es von mir aus dann am Ende eine 85-88% Quote sein, dann holt er sich darüber das Selbstvertrauen und das wäre vielleicht auch ein Hebel, der nicht schlecht wäre und bin ich gespannt. Aber nichtsdestotrotz, bei einem Verworfenen, ich würde auch Zerbe weiterwerfen lassen, ich kann es verstehen.
Ja, also ich würde es auch auf jeden Fall machen lassen, aber natürlich trotzdem etwas, was wir natürlich ein bisschen beobachten muss, weil natürlich wieder in der Gruppenphase geht es in Situationen, wo jedes Tor entscheidend sein kann. Und da muss natürlich gucken, dass er im Idealfall möglichst alle, beziehungsweise vielleicht dann auch, wenn man dann 4, 5 hat, möglichst einer nur daneben geht. Deswegen wäre natürlich ein bisschen daran aufschauen. Aber du hast schon gesagt, Marco Grigic, heute nicht eine einzige Sekunde spielen dürfen. Wir haben es schon mal gesprochen, auch in den Spielen davor, sehr unglücklich. Er hat es auch schon selbst angesprochen, dass er sich nicht das so vorstellt, was er eigentlich gerne zeigen will. Ja, ich frage mich auch ein bisschen so, woran es bei ihm liegt. Also ich fand es auch, wie gesagt, Köster hat es jetzt sehr gut gemacht auf halb links, aber muss auch schon mal sagen, braucht natürlich auch da eine Entlastung. Also Schlurow fand ich jetzt heute in dem Spiel nicht so stark wie in den anderen beiden Spielen zuvor, vor allem auch gegen Serbien jetzt nicht. Matthias Langhoff, müssen wir ganz ehrlich sein, so gut er defensiv auch gespielt hat, vorne Vollkatastrophe. 5 Aktionen, 4-mal absolut Mist gemacht. Dafür gesorgt, dass wir, glaube ich, gefühlt 4-mal den Ball verloren haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Also da brauchen die Entlastung für Köster, weil sonst wird es schwierig, die ganze Beiteskasse so nutzen zu können.
Ja, definitiv. Also was Matthias Langhoff heute für Ideen in der gegnerischen Hälfte hatte, habe ich beim besten Willen nicht verstanden. Vor allen Dingen, weil er sich den ersten Wurf, den er sich nimmt, den nimmt er sich von halb rechts.
Ja.
Ne? Als Rechtshänder. Sorry, aber nee, muss nicht sein. So, dann zweimal Stürmerfoul. Ziehen die Spanier natürlich gut, ne? Finde ich, hätte es tatsächlich meiner Meinung nach für Serradio in einer Aktion mal 2 Minuten geben müssen. Weil der gute Mann hat heute versucht, 5, 6 Stürmer Fouls zu ziehen. Und vor der EM war die klare Ansage, dass die Schiedsrichter genau darauf achten sollen, eben nicht auf diese gezogenen, nicht regelkonformen Stürmer Fouls. Also dieses Fordern eines Stürmer Fouls ist im Endeffekt wie eine Schwalbe und die muss bestraft werden. Und Serradia hat davon 2, 3 Dinger gebracht heute und das ist dann einfach nicht in Ordnung. Das nicht zu bestrafen, wenn explizit vorher darauf hingewiesen wird. So. Unabhängig davon, auf Langhoff zurückkommend, Bundestrainer muss ihm ganz klar sagen, bleib in der eigenen Hälfte. Über die Mittellinie ist nicht. Weil das war eine Katastrophe. Und ja, Grigic, wie gesagt, vielleicht über die 7 Meter ins Spiel bekommen. Aber ich glaube, dass Schlurow auch wieder bessere Spieler abliefert. Mit ihm würde ich, wie mit Grigic auch, immer noch nicht so hart ins Gericht gehen, weil es beides echt noch junge Spieler sind einfach.
Natürlich. Ne? Und ich war auch gerade bei Schlurow, natürlich ist auch sein erstes großes Turnier, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Also da, wie gesagt, da sind auch mal Schwankungen erlaubt, alles gut. Natürlich, aber ich meine, man erwartet natürlich viel. Ne? Marco Grigic mit der Wucht, die er in den letzten Jahren da durchgeflügt ist durch die Bundesliga, auch jetzt bei Flensburg ja, dass er da ein bisschen mehr macht. Ich glaube, ist ein Anspruch an sich selbst auch ein bisschen höher, glaube ich, letztlich. Deswegen, schau mal, vielleicht kann es jetzt irgendwie in der Hauptrunde, kommt der Brustlöser für ihn, dass er da sein ganzes Potenzial, was er ja auch hat, einfach dann so zur Entfaltung bringen kann. Robert, hast du vielleicht noch ein Wort verlieren über Nils Dichtlein? Vorher noch ganz kurz, ich fand die Schiedsrichter allgemein waren nicht so gut. Also ich gab es immer wieder Entscheidungen, wo ich mir doch ein bisschen verwundert gezeigt habe. Das Schimmerfoul gegen Knorr, was für mich keins war, weil sein Gegenspieler sich mit ihm bewegt, da kann es nie jemand Schimmerfoul geben. Der eine oder andere 7-Meter-Pfiff gegen uns, fand ich auch zweifelhaft. Wiederum fand ich aber, dass der Videobeweis, fand ich mit den 2 Minuten Strafen in Ordnung. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck gewesen ist, aber ich fand es jetzt, es war kein herausragende, sie haben das nicht besonders beeinflusst, aber ich glaube, da geht's noch besser.
Ich habe es ja schon angesprochen mit Seradia. Bei ihm hätten die Schiedsrichter meiner Meinung nach beim zweiten oder dritten, ja, doch recht plumpen Versuch, das Stürmer vollzuziehen, finde ich, eine Bestrafung geben müssen. Aber auf der anderen Seite fällt mir die Situation ein, wo wir in der Crunch-Time Brenas Uschins den Ball abfängt, beziehungsweise der Pass auf den Kreisläufer funktioniert nicht bei den Spaniern von Alex Duschebaev. Und Renas Uschin schnappt sich den Ball und damit können wir auf 5 davonziehen. Erstens wird der Kreisläufer in der Situation ganz klar krass bearbeitet und kann den Ball fast gar nicht fangen. Renas Uschin fängt den Ball und steht mit einem Fuß einen halben Meter im Kreis. Also das ist ein Freiwurf. So, weißt du? Und dann gleicht es sich am Ende aus. Und ich habe das Spiel auf Dein und nicht in den Öffentlich-Rechtlichen geguckt. Und da hat Silvio Heinevetter als Experte auch ein, zwei Mal gesagt schon, oder beurteilt, dass die Deutschen auch ein bisschen Schiedsrichterglück haben in dem Spiel in manchen Situationen. Und wenn er das sagt als Spieler, er kann das vielleicht nochmal auch echt ein bisschen besser bewerten, glaube ich ihm das und bin ganz froh darüber.
Ja, definitiv. Kann dann so knappes Spiel noch entscheidend sein. Lass uns genau kurz einmal über Nils Dichtlein sprechen. Robin, wie war dein Eindruck von ihm? Ich fand, der war durchaus ein belebendes Element in der Zeit, wo er gespielt hat.
Definitiv. Belebendes Element. Hat ja auch einen ähnlichen Spielstil wie Juri Knorr, nur halt dann als Linkshänder, ne, kommt ja auch über die Geschwindigkeit und das schnelle 1-gegen-1, kriegt den Ball schnell von der Hand weg. Man merkt ihm natürlich an, dass er irgendwie noch ein kleines bisschen aus der Verletzung kommt, aber absolut eine Option. Einzige, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist dann mit ihm das, was wir schon im Testspiel gegen die Kroaten gesehen haben und wo wir uns gefragt haben, boah, ist das jetzt die beste Idee? Links außen raus, Jannik Kohlbacher rein, 2 Kreis. Jannik Kohlbacher löst von links außen an den Kreis auf und es muss über auf Teufel komm raus über Nils Dichtlein abgeschlossen werden. Der Angriff dauerte fast 1 Minute, ging ins Zeitspiel und wir haben kein Tor gemacht. Das hat gegen die Kroaten schon nicht funktioniert. Das hat jetzt wieder nicht funktioniert. Ich hoffe, dass wir das auch nie wieder sehen bei dieser EM.
Ja, hoffe ich auch. Definitiv. Robin, lass uns dann vielleicht zum Abschluss über die deutsche Abwehr sprechen. 2,5 Tore hat man jetzt kassiert, Wurfquote von 70%, kaum Torhüterleistung, gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Andi Wolf hat bei dem ZDF gesagt, dass die Abstimmung oder die Absprache zwischen Torwart und Abwehr nicht immer perfekt gewesen ist in diesem Spiel. Wie war dein Eindruck von der Abwehr? Ich finde, sie war insgesamt sehr gut, aber es gab auch immer wieder mit der Phase mit dabei, wo es mir dann ein bisschen zu einfach ging.
Ja. Ich glaube, dass die Abwehr bedingt durch den Start dieses Spiels, durch die ersten 10, 15 Minuten nie so 100% dicht in dieses Spiel reinkam, wie es vielleicht zu Beginn oder in der ersten Halbzeit gegen die Serben und für mich über weite Strecken gegen die Österreicher auch war, speziell auch da in der ersten Halbzeit. Aber das Spiel in den ersten 10, 15 Minuten war so schnell, so rasant, dass ein Positionieren und ein klassisches statisches Angriffsspiel, gebundener Angriff und dann eben auch eine geordnete Abwehr dagegen fast nicht zustande gekommen ist. Und dann ist es für so eine Abwehr, glaube ich, auch schwierig reinzukommen. Und was heute gespielt wurde, war auch eine wesentlich offensivere Abwehr, ne? Und das hat gegen die Spanier aber auch funktioniert, weil ich glaube, dass das auch einfach ganz klar der Plan war, das spanische Angriffsspiel, wenn die zweite Welle der Spanier nicht funktionierte und sie versucht haben, ihr gebundenes Angriffsspiel auf die Beine zu stellen, wurde sehr schnell rausgegangen und sehr schnelle Stoppfouls, sehr schnell unterbunden, weil das den Spaniern Probleme bereitet. Und deswegen war die Abwehr natürlich offener, wodurch eben auch schnellere, einfachere Durchbrüche möglich waren, wenn der Ball denn dann mal lief und schnell weitergespielt wurde. Ne? So ist dann eben in der zweiten Halbzeit auch aus dem Nix, ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich kannte ihn überhaupt nicht, Jan Guri auf einmal zu 7 Toren gekommen. So, aber ich finde, die Abwehr wirkte im nicht so eng im Verbund, aber das lag meiner Meinung nach daran, weil sie eben nicht auf 6-0 klebte, sondern relativ offen agiert hat und damit aber den Spielfluss der Spanier im gebundenen Spiel immer sehr gut unterbunden hat. Also ich fand die Abwehr sehr, sehr gut für das, was es gegen die Spanier gebraucht hat, muss ich sagen.
Ja, stimmt. Aber bin ich absolut bei dir. Also wie gesagt, also ich fand es auch, es war gut, es hat immer wieder starke Aktionen mit dabei. Wie gesagt, am Ende sind es natürlich 32 hinten raus, war es mir dann ein bisschen, da hätten wir mal in den letzten 1-2 Minuten mal ein bisschen kompakter sein müssen, denn 5 Tore vor wäre ein bisschen besser gewesen als jetzt 2. Da, wie gesagt, kann ja durchaus jedes Tor relevant sein in einem möglichen dramatischen Show in der Hauptgruppe. Aber jetzt ist egal, Sieg ist Sieg, das ist das, was zählt. Die deutsche Mannschaft hat sich deutlich verbessert gezeigt. Und jetzt schauen wir mal, was in der Hauptrunde zur Sache geht. Wir machen eine kurze Pause und schauen dann schon mal auf die anderen Teams, gegen die es in der Hauptrunde gehen wird. Und da gibt es einen großen Schock bei dem bei dem Gastgeber. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf Sport 1. Ja, und wir sind zurück bei Anruf am Handball-Talk und machen natürlich jetzt erstmal die deutsche Gruppe rund. Gruppe A wurde als eine der verrücktesten Gruppen beschrieben, ist auch letztlich dabei gewesen. Denn die deutsche Mannschaft hat auch ein bisschen davon profitiert oder also jetzt schon ein bisschen Glück gehabt, sage ich es mal so, dass die Österreicher Serbien besiegt haben. Im 7. Spiel unter Ica Romeo gab es den ersten Sieg für die österreichische Nationalmannschaft. Wusste ich auch gar nicht, war mir gar nicht so bewusst, dass die Österreicher unter Romeo bisher noch gar nicht gewonnen haben. Aber ich muss sagen, sie waren gegen die Serben schon ein bisschen die bessere Mannschaft, haben es besser gemacht. Insgesamt finde ich, die Serben haben zwar auch wieder um obere Leistung damit gespielt, aber man merkt auch schon, dass sie so ein bisschen auch an ihre Grenzen gekommen sind. Am Ende, wie gesagt, behalten es die Österreicher, gewinnen da knapp. Vor allen Dingen dieser Schlussspurt, so, wo sie dann vom 20-20 mit 3 Toren wegziehen, war dann schon mitentscheidend, wo die Serben 8 Minuten lang kein Tor erzielen, dass sie da diesen Sieg sich sichern.
Ja, man hat so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Serben echt platt waren nach dem Spiel gegen Deutschland. Und man hat jetzt auch nochmal gemerkt, dass die Serben wirklich überperformt haben gegen Deutschland und am absoluten Leistungslimit, wenn nicht sogar ein bisschen darüber hinaus, über 60 Minuten gegangen sind, weil da waren echt ein paar müde Beine dabei. Das hast du gerade hinten raus in der Zeit, wo du, die du gerade angesprochen hast, in der Crunch-Time kannst du nicht 8 Minuten lang kein Tor werfen und da ist dann so der letzte Schritt, der fehlt. Die Abwehr war bei Weitem nicht so aggressiv und kompakt wie gegen die Deutschen. Und danke Österreich. Freut mich, dass es ausgerechnet jetzt der erste Sieg war. Hat das Spiel gegen die Spanier, glaube ich, auch etwas einfacher gemacht dann, so hinten raus.
Das glaube ich auch. Das hat mit Sicherheit geholfen, dass man so ein bisschen schon mal wusste, okay, hey, wir können selbst entscheiden und müssen nicht damit beschäftigen, was eventuell wäre im Fall einer Niederlage, sondern einfach war klar, Punkt holen und dann bist du auf jeden Fall in der nächsten Runde. Und für die Österreich glaube ich auch ganz gut, dass sie diese Runde jetzt so abschließen können mit einem Sieg. Nee, das ja nicht auf einem ganz schlechten Level da rausgehen, weil eine 9-9 Niederlage, glaube ich, hätte ihnen schon sehr, sehr weh getan. Da wollte sie, glaube ich, doch nicht definitiv nicht als Gruppenletzter ausscheiden und so hat es gut funktioniert. Tobi Wagner, 6 von 6, da durfte ein bisschen machen, was er wollte am Kreis. Das war echt gut, aber wie gesagt, Sieg ist Sieg, das ist das, was zählt und wie gesagt, Deutschland ein bisschen geholfen. Robin, lass uns auf die Gruppe C dann gucken, wo ja auch schon alles fix ist. Ein bisschen Spannung erwartet war zeitgleich mal natürlich das Spiel Norwegen gegen Frankreich. Was soll man sagen, die Franzosen wieder 38 Hütten gemacht. Also, die sind gar nicht aufzuhalten offensiv. Ich weiß nicht, was die vor dem Turnier gegessen haben, aber die haben alles richtig gemacht.
Die haben jetzt über 40 Tore pro Spiel geworfen in der Hinrunde. Ne? Die haben kein einziges Mal weniger als 20 Tore in der ersten Halbzeit geworfen. Also das ist ja absurd. Und dann stehen da schon wieder 6 Spieler mit 6, 5 oder 4 Toren. Also das ist ja unfassbar, wie sich das verteilt. Also stecken den Ausfall von dem Remili scheinbar wirklich gut weg. Auch Janis Lenn jetzt richtig gut reingekommen. Mega starkes Spiel, ne? Prondi schmeißt die Dinger weiterhin wie so ein Schmied da rein. Das ist schon krass, wie sie spielen. Sie konnten sogar ein bisschen schonen, ne? Melvin Richardson bisschen rausgenommen, ein bisschen geschont, Zeit gegeben, so. Das ist schon richtig stark gewesen. Und bei den Norwegern, wir haben es prophezeit, er wirft weiter aufs Tor, diesmal sogar 14 Mal.
Sander Sargosen.
Aber die Quote war dafür diesmal besser.
Aber ne? Diesmal war drei Tore. Das ist natürlich stark. Also ich finde, die Norweger haben sich gar nicht so schlecht geschlagen gegen die Franzosen. Ich hätte die Norweger fast noch ein bisschen schwächer erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber was sind meine Vorhersagen für diese EM schon wert?
Ja, spricht aber dafür, wie eng das Niveau eigentlich letztlich ist. Also ich musste zugeben, ich hatte, glaube ich, nachdem Montenegro knapp nur verloren hat gegen Slowenien, habe ich ihnen auch ein bisschen mehr zugetraut im zweiten Spiel. Das war dann doch ein bisschen deutlicher. Gehen wir gleich noch vielleicht kurz nochmal drauf ein. Aber so ja insgesamt, also ja, diese Franzosen, Alter, es ist so brutal. Und auch, ne, Min, wir hatten es gesagt, letzte Aufnahme, da hat er fast gar nicht gespielt in dem einen Spiel. Spielt er 40 Minuten, macht 3 Tore, zwar nur 50%-Quote, aber macht 7 Assists. So stark, und wenn halt ein dicker Mann dann durchspielt, mein Gott, das ist auch nicht mal so verkehrt. 4 von 7, 4 Assists, Pronti hat auch 5 Bälle vorbereitet. Also es ist schon richtig, richtig gut, was die Franzosen spielen. Die wirken echt on fire, auch wenn die Torhüter noch nicht so stark sind. Also ich hatte bisher noch keine Partien, wo sie überragend gut gewesen sind in der Form, sowohl Charles Bolzinger als auch Rémy Desbonnet. Aber ist letztlich auch egal, ne? Solange du das Ding gewinnst, ist alles gut, aber kann natürlich in der Hauptrunde ein Faktor werden.
Naja, Rémy Desbonnet wird dann wieder gut, wenn es gegen Deutschland geht.
Ach, ja, das wissen wir.
Bravo. Ja, bin ich gespannt, ey, Deutschland, boah, gegen Frankreich, ich dachte, Dänemark wird heftig, aber die Franzosen, ey, wenn die es weiter so rollen, bin ich mal gespannt.
Ja, genau, wollen wir die Gruppe abschließen, Gruppe C, und zwar hat Tschechien nochmal mit 38, 29 in Ukraine gewonnen zum Abschluss, somit sich den dritten Platz gesichert, vor allen Dingen Jonas Josef, richtig in Form gewesen, 18 Würfe genommen, 15 Mal getroffen, ganz, ganz wichtiger Faktor, und dass die Tschechen 38 Tore schießen, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber ja gut, muss man einfach sagen, Ukraine war einfach nicht konkurrenzfähig. Das ist einfach.
Nein, die Ukraine war definitiv nicht konkurrenzfähig, und ja, 30 Tore, ey, das hat es, glaube ich, nicht mal zu Hochzeiten von Philipp Biecher gegeben bei den Tschechen. ist natürlich eine krasse Vorstellung, aber Jonas Josef natürlich das Spiel seines Lebens gefühlt gemacht, ja, mit 15 Toren bei einer EM, das ist schon, das hat ja schon fast so ein Kirill Lazarov-Vibe von damals.
Ist eigentlich, glaube ich, die perfekte Überleitung, die du mir gerade gegeben hast, ja?
Ja, klar.
mit Nordmazedonien, Gruppe B, wir haben gedacht, okay, Portugal, Dänemark, die machen das unter sich aus. Ja, haha, Nordmazedonien spielt unentschieden gegen Portugal, Kiri Lazarov hat da einmal auf der Platte gehabt, der auch einen sehr, sehr starken Tag hatte und die exakt gleiche Anzahl an Würfen und Toren hatte, mit Filip Kuzmanowski, 15 Tore, 18 Versuche, und hat damit die Hälfte der Tore für sein Team erzielt. Und das ist schon ein bisschen eine Überraschung, dass die Nordmazedonier hier einen Punkt gegen die Portugiesen mitnehmen können.
Ja, also von der Sensation würde ich nicht sprechen, aber es ist schon nah dran, meiner Meinung nach. Also da haben wir wirklich, da hat niemand mit gerechnet, glaube ich, dass das so ausgeht. Und was macht Kuzmanowski da? Also das ist ja absurd,
dass
er da abliefert. Das ist ja sensationell, und was für einen Tag er da erwischt, ne? Auch die Quote, und ja, es ist großartig. Einfach großartig, das Spiel von ihm.
Definitiv. Und dann hilft natürlich, dass Martin Tomowski dann natürlich hinten raus zum richtig Feuer fängt. 8 von 20, 40%-Quote, nochmal ein ganz wichtiger Faktor da gewesen, auch in der Schlussphase. Und tun natürlich die Portugiesen natürlich extrem weh, ne? haben sich da gedacht, okay, wir kommen da einfach jetzt zum einfachen Sieg, aber gerade in der Schlussphase, ne, führten ja 26 zu 23, so 8 Minuten vor Schluss, und dann haben sie einfach so ein bisschen aus der Hand gegeben, und das macht sie dann einfach konsequent bestraft, wenn du nicht auf der Höhe bist. Die Torhüterleistung bei den Portugiesen finde ich auch nicht so gut, also da ist auch noch so ein bisschen Luft nach oben, und gerade Deville, 9 Paraden, 29%-Quote ist okay, aber da kann er mehr.
Ja, definitiv, da hat er schon mehr gezeigt, aber generell, weiß ich nicht, würde ich vielleicht sagen, ist das auch schon so ein bisschen die Schwachstelle der Portugiesen.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Also die Torhüter fallen dann, wenn wir uns, sage ich mal, die Top 6 Nationen, schauen wir uns mal an, Dänemark, Schweden, Frankreich, Deutschland, Portugal, ja, vielleicht noch Kroatien, Norwegen dazu. Also wenn wir da Portugal mit reinnehmen, dann haben die schon, sage ich mal, das schwächste Torhüter-Duo, wenn wir uns, wie gesagt, die Top-Nationen anschauen. Und ja, das hast du in dem Spiel dann auch gesehen, weil normalerweise, boah, kannst du dann irgendwann, entschlüsselst du auch mal so einen 15-Tore-Mann. Aber das hat leider nicht funktioniert gegen Kuzmanowski.
Nee, gar nicht. Und das, obwohl Kiko Koskov auf der anderen Seite ja auch 11 und 15 getroffen hat, ein richtig starkes Spiel hatte. für seinen Bruder diesmal nicht ganz so stark, nur 2 von 6. Aber ja, also es war schon brutal. Und wie gesagt, ne, Nordmazedonien hat ja zumindest ein bisschen die Tür nochmal aufgestoßen. Mal gucken, was jetzt möglich ist. Denn wenn wir auf das andere Spiel schauen, Dänemark ist richtig über Rumänien hinweggeflogen. 39-24, ließ sich sehr, sehr deutlich. Aber in der ersten Halbzeit war es sehr ausgeglichen. Erst in der zweiten Halbzeit konnten die Dänen wirklich dann davonziehen, haben nur 7 Tore erlaubt in der zweiten Halbzeit. Natürlich glaube ich, der große Schock ist einfach, dass sich Lukas Jørgensen verletzt hat und diese Saison nicht mehr für die SG spielen wird, beziehungsweise ein letztes Spiel jetzt schon erlebt hat.
Ja, das ist sehr bitter und natürlich, ja, beste Genesungswünsche, alles Gute in die Richtung. Ja. Kreuzbandriss, Vorrundenspiel gegen Rumänien, boah. Also ich glaube, es gibt nie einen guten Zeitpunkt für einen Kreuzbandriss, aber den willst du nicht unbedingt in einem Spiel haben, wo du weißt, dass du da eigentlich sicher als Sieger vom Platz gehst. Und da ist das natürlich mega ärgerlich. Es wird jetzt nicht so den krassen Einfluss, finde ich, irgendwie auf die Offensive der Dänen haben, glaube ich. Aber gerade im Abwehrverbund ist er, finde ich, zu einem fast unverzichtbaren Teil geworden. Und hat da seine Klasse und seine enorme Bedeutung mehrfach unter Beweis gestellt. Und ich bin gespannt, wie die Dänen damit umgehen werden. Aber wie oft haben wir über die Tiefe des dänischen Kaders gesprochen? Deswegen glaube ich, dass sie das schaffen, das wegzustecken. Und witzig ist natürlich die Reaktion von Rasmus Lauge nach dem Spiel gegen Rumänien, der ich will nicht sagen gewütet hat, aber schon enttäuscht war mit der Leistung.
Bei einem 15-Tore-Sieg und meinte, ja, da geht aber noch wesentlich mehr. Das war nichts. Die erste Halbzeit war nicht in Ordnung.
Das ist halt interessant. Das zeigt das Anspruchsdenken der Dänen.
Ja, definitiv. Bin ich absolut bei dir. Also, wie gesagt, ne, gerade die erste Halbzeit, ich glaube, da kann man nicht ganz mit zufrieden sein. Dann merken wir vielleicht doch noch so ein bisschen diese Nervosität. EM ist für die Dänen dann doch schon nochmal. Klar, sie haben das am Ende noch gewonnen, aber da geht es doch noch, glaube ich, ein bisschen mal was anderes zwischen den Köpfen ab, dass sie da sowas natürlich sich nicht erlauben dürfen. Jetzt gerade auch mit Blick auf die Hauptrunde, aber es ist natürlich erstmal das spannende Spiel um den Gruppensieg, steht natürlich jetzt erstmal an. Zwischen Dänemark und Portugal. Natürlich die Portugiesen müssen natürlich auch ein bisschen schauen, dass Nordmazedonien nicht zu deutlich gegen Rumänien gewinnt. Nicht, dass da die Nordmazedonier noch an ihnen vorbeiziehen. Weil Portugal ja auch nur mit 6 Toren gegen Rumänien gewonnen. Also das wird, glaube ich, nochmal ganz spannend da zwischen den beiden Mannschaften. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob da wirklich vielleicht die Sensation passiert und da Portugal wirklich rausfliegt. Wäre natürlich aus deutscher Sicht nicht so verkehrt, wenn man nicht gegen Portugal spielen muss, aber ich glaube auch Nordmazedonien ist auch nicht ganz so easy zu bespielen, aber wäre zumindest keine schlechten Erinnerungen wach, wie im WM-Viertelfinale letztes Jahr. Also von daher, glaube ich, würde ich eher Nordmazedonien als Portugal nehmen, Robin.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass man gegen Nordmazedonien doch ich weiß nicht, ob man ein offeneres Spiel hat oder ein einfacheres Spiel. Ich glaube, dass man den Nordmazedoniern besser begegnen kann als den Portugiesen auf jeden Fall, mit im Hinterkopf zu haben, was bei der WM passiert ist, aber auch, glaube ich, vom Spielstil her. Glaube ich, ganz einfach. Ich sehe eine deutsche Mannschaft gegen Nordmazedonien schon eher favorisiert, gerade aufgrund dessen, was ich heute gegen die Spanier auch gesehen habe, muss ich sagen, als gegen Portugal. Ja,
das stimmt, definitiv. Gut, würde ich sagen, Robin, dann schauen wir mal ein bisschen in die zweite Hälfte runter nach einer kurzen Pause und beschäftigen uns damit, was dort ein bisschen passiert ist, aber das vielleicht mehr hier bei einem Anball-Talk auf Sport1. Ja, und wir sind zurück und wollen uns natürlich dann auch mit den anderen Gruppen beschäftigen, die es natürlich noch gibt. Wir haben jetzt vor allem auf den deutschen Bereich geschaut, also Gruppe A, B und C. Wollen natürlich auch mal den Blick werfen in Gruppe D, E und F. Und natürlich dann auf das zu sprechen kommen, was natürlich auch in den anderen Gruppen passiert ist, weil das natürlich dann auch relevant sein könnte für ein mögliches Halbfinale. Robin, wenn wir dort anfangen mit der Gruppe D, über die wir ja schon viel gesprochen waren, die auch extrem spannend gewesen ist, ich glaube, Färöer 37-24, das war ein fulminanter Auftritt gegen Montenegro, hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Viel spannender fand ich dahingegen das, was dort passiert ist zwischen der Schweiz und die Slowenen. Denn ganz ehrlich, die Schweizer dürfen diese Partie nie hergeben, nicht bei der Führung, die die zwischenzeitlich hatten. Also das tut denen richtig weh.
Ja, unglaublich. Ich weiß nicht mehr genau, welche Spiele parallel mit dem Schweiz-Slowenien-Spiel liefen. Ich habe nämlich tatsächlich, als die Schweiz...
Das war Italien-Ungarn und Rumänien-Dänemark, waren das die beiden.
Ja, ich glaube, ich habe zu Italien-Ungarn geschaltet, weil ich gesagt habe, geil, freut mich für die Schweizer, freut mich für Andi Schmid, freut mich für Manuel Zehnder, der ein geiles wieder Comeback-Turnier spielt irgendwie. Das Ding ist durch. Im Leben hätte ich nicht geglaubt, dass die das Ding noch abgeben. Und als ich heute Morgen auf der Arbeit ankomme und Ergebnisse checke und sehe, dass das 38-35 ausgegangen ist, habe ich nur gedacht, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann das passiert sein? Und ich glaube, das fragt sich jeder Schweizer und die Jungs selber auch. Also das kannst du nicht verlieren, das Spiel eigentlich.
Das darfst du nicht verlieren. Also du führst 20 Minuten vor Schluss mit 8 Toren. So siehst wirklich wie der sichere Sieger auch auf 15 Minuten vor Ende. Siehst du mit 29-22, sieht es wirklich gut aus, ja. Aber dann wirfst du in den letzten 16 Minuten nur 4 Törchen. Beziehungsweise 6 Törchen. So 6 ist eine 6 Törchen. Das ist zu wenig. Also da muss ich sagen, also ich weiß nicht, was da passiert ist zwischen den Köpfen, aber das ist ein Riesenschlag ins Kontor. Natürlich, klar, man hat noch die Möglichkeiten und so, aber also da muss jetzt echt was herkommen. Also da müssen die jetzt nochmal richtig steigern, müssen auch richtig was fürs Torverhältnis tun, denn wie gesagt, die Färöer haben jetzt ordentlich vorgelegt mit plus 13 gegen Montenegro. Er muss gleichzeitig hoffen, dass die Färöer nicht gegen Slowenien gewinnt. Also ja, die Schweizer, das könnte der Traum von der Hauptrunde könnte in dem Moment geplatzt sein, weil das darf ja nicht passieren. Nicht mit der Qualität, nicht mit dem Partner, der einen guten Tag hat, 11 Paraden, wobei ich mich wundere, warum er Spiel des Spiels geworden ist. Aber gut, das ist noch eine andere Geschichte, die man nicht immer nachvollziehen muss.
Ich weiß nicht, also brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Haben wir schon gesagt, du führst, ja. Du kannst nicht in einem Spiel mit 7 Toren führen und das verlieren. Nicht 16 Minuten verändern, das geht nicht. Vor allen Dingen nicht mit der Leistung, die du dann 44 Minuten gezeigt hast. Und du hast es gerade angesprochen, also wenn du mich nach meinem Tipp fragst, ich habe auf Ferrer getippt gegen die Slowenen und glaube, dass die Ferrer auf so einer unfassbaren Euphoriewelle schwimmen. Und was ich gesehen habe, die ersten 44 Minuten von den Slowenen gegen die Schweiz, das war eine Vollkatastrophe. Und dieses Comeback wird richtig, richtig Körner kosten, ne? Und dementsprechend dieser Showdown gegen die Färöerinseln wird für die Slowenen ein richtig heißer Tanz und ein richtig heftiger Ritt, weil diese Halle ist einfach voll mit 12.000 Leuten.
Oh ja.
Und die Färöerinseln, die sind ja sowas von im Flow. Alter, die gewinnen mit 13 gegen Montenegro, ich bitte dich. Ja, das ist ein irres Spiel. So, der Torwart ist ins Turnier gekommen, ne? Wir haben noch drüber gesprochen, ja. Im Schweiß hat er gefühlt keinen Ball gehalten. Jetzt hat er hier irgendwie das Ding zugenagelt am Ende und eine 43%-Quote gezeigt. Er hat 16 Paraden gezeigt. Das ist ja schon mal richtig stark. Ja. Ja, gut, ne? Hier was sind sie? Cousins, glaube ich, Schipa Goto und Olli Mitun, ja. Werfen halt zusammen 19 Hütten, eine Familie. Das ist schon richtig gut. Und ey, die Quote von Schipa Goto, einfach 9 von 10 und Olli Mitun 9 von 9. Das ist so krass.
Ich wollte es gerade sagen, ist noch besser.
Das ist Wahnsinn, die beiden. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Das wird richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dann noch Hack und Westaf Daigum hast, der auch 9 von 14 macht, wobei die Quote 6 von 11 nicht so gut ist von 6 Metern, also da glaube ich, kann er noch ein bisschen mehr, ist das brutal. Also das ist schon, also ich sehe auch nicht, also ich, wie gesagt, wir haben ja schon vor dem Turnier gesagt, dass Slowenien echt ein bisschen kämpfen kann und auch dieses Schweizer Spiel haben sie mich so gar nicht überzeugt. Klar, sie am Ende gewinnen es, aber du hast angesprochen, das kostet jetzt extrem viele Körner und das wird natürlich jetzt schon mal eine riesengroße Herausforderung. Ich bin sehr gespannt, wie sie das hinbekommen werden, ob sie da vielleicht wirklich nochmal so ein, ja, nochmal was hinbekommen, nochmal einen Sieg feiern können. Aber das wäre natürlich, für die Schweizer ist es jetzt das denkbar schlechteste Szenario, was du hast. Und ja, das werden wir mal weiterschauen. Aber wenn wir in Gruppe E gehen, da ist es eigentlich schon entschieden, wenn wir ganz ehrlich sind. Schweden und Kroatien werden die nächste Runde einziehen. Die Schweden haben ihr zweites Spiel gegen Georgien klar mit 38-28 gewonnen, haben dort noch deutlich präsenter aufgetreten, als sie noch die Kroaten gegen gemacht haben, die sich gegen Georgien noch sehr, sehr schwer getan haben. Aber viel wichtiger ist, die Kroaten gewinnen ihr Spiel gegen die Niederlande. Muss ich sagen, ich hatte auf die Niederlande getippt, aber sie gewinnen am Ende mit 35-29. Nicht zuletzt, weil Martinovic sehr stark gewesen ist, 9 von 13. Ja, und damit ist halt die Niederlande jetzt schon raus mit 0 Punkten. Gibt es keine Chance mehr, dass sie dann noch auf einen der ersten Plätze kommen können.
Ja, enttäuschend von den Niederlanden. Ja. Ich hätte irgendwann dann doch mal auch einfach erwartet, dass sie dann doch mal auch gerade gegen Kroatien, die in der Findungsphase, finde ich, irgendwie sind und nicht überzeugt haben in beiden Spielen gegen Deutschland. Aber nichtsdestotrotz ist Kroatien dann halt auch immer noch, ne, WM-Vize. So. Und, ja, und eine Nation, die über den puren Kampf kommt und das heute auch echt dann gegen die Niederlande wieder bewiesen hat. Und tja, Ivan Martinovic ist ein krasser Unterschiedsspieler, muss man auch einfach sagen, ne? Den haben die Niederländer in der Form dann einfach nicht. Und ich glaube, die Niederländer fahren enttäuscht nach Hause und hatten sich mehr erhofft. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, definitiv. Definitiv. Aber muss man auch sagen, ich hatte es irgendwie heute nochmal in die Timeline gespielt worden, irgendwo, dass ja auch Luc Steins vor dem Turnier so ein bisschen die Kritik geäußert hatte an der geringen Aufmerksamkeit vom Handball, den es außerhalb der Turniere gibt. Und ich meine, wenn man jetzt auch die Leistung sieht, das muss man einfach sagen, das ist einfach nicht gut. Die Talentförderung muss auf jeden Fall passieren. Torhüterposition bei den Niederländern ist für mich ein großes Problem. Bart Ravensberger war noch am ehesten noch halbwegs gut. Jetzt Matthias Dorgelow, 8 Paraden, 22% Quote. Natürlich alles andere als gut. Und wenn natürlich dann Nils Verstein, der eigentlich die Rolle einnehmen muss für Kai Smits, dann drin nur 3 von 10 trifft, wird es natürlich auch ein bisschen schwierig. Dann ist natürlich die Last hier auf Steins, Bayerns, lastet aber auch Rutger Tenfelde, 8 von 10, ein tolles Spiel gehabt, auch wenn er nur 1 von 3 von außen gewesen ist. Aber ja, das ist dann letztlich dann zu wenig. Da muss dann einfach mehr kommen von der Bank. Aber diese Kreative haben die Niederländer einfach nicht. Und das ist dann vielleicht doch nochmal dieser kleine feine Unterschied, dass einfach hier dann auf 1, 2 Köpfe aufgebaut ist und die Kroaten da schon ein bisschen größeres Potenzial haben, auch wenn natürlich da Martinovic voll eingeschlagen hat, klar.
Ja, absolut. Am Ende hat sich dann doch die Klasse durchgesetzt, muss man leider sagen, auch wenn es irgendwie abgedroschen klingt.
Ja, ist dann letztlich so. Dann lass uns Robin dann auch den Blick auf die Gruppe F werfen. Auch da ist letztlich alles schon entschieden. Die Ungarn gewinnen mit 32-26 gegen Italien und sichern sich damit ihren Platz, während auf der anderen Seite natürlich die Isländer auch klar gewinnen. Ihr Duell gegen die Polen mit 31-23. Also so ein bisschen wie erwartet, die Italiener haben keine Überraschung schaffen können, aber ich fand, sie waren zumindest jetzt in dem Spiel ein bisschen besser drin gegen die Ungarn, als sie da vor 2 Tage zuvor gegen die Isländer wirklich um die Rede geraten sind.
Ja, definitiv. Die Italiener haben eine starke erste Halbzeit gespielt. Also ich habe Teile der ersten Halbzeit dieses Spiels gesehen und dachte und hatte auch ein bisschen einfach, muss ich zugeben, die leise Hoffnung, weil man ja doch dann irgendwie Bob Hanning als Trainer dort auch ein bisschen verfolgt und ihm so ein bisschen die Daumen drückt, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit ähnlich offen gestaltet werden kann. Deswegen bin ich da auch dann irgendwie wieder hin von besagtem Schweiz-Spiel. Ja, das war eine gute erste Halbzeit, 13-14. Mit einem Torrückstand sind die Italiener da in die Pause gegangen, aber dann ging es gerade in der Crunch-Time wirklich auch, merkte man einfach die Abgezocktheit der Ungarn, die sie schlichtweg haben, diese Finisher-Qualität, und ich glaube, das fehlt den Italienern noch, aber ich würde mal sagen, von diesen ganzen, ich nenne sie mal Gruppenvierten bei dieser EM, fand ich die Italiener immer noch am überzeugendsten, muss ich sagen. Und das ist ein interessanter Weg zu erkennen, eine Spielidee dahinter. Und ich glaube, dass man da drauf aufbauen kann.
Ja, das denke ich definitiv auch. Da bin ich bei dir. Wie gesagt, gerade das zweite Spiel, da war auch Dominik eben deutlich präsenter als auch im ersten. 13 Paradenquote von 30%. Das war auf jeden Fall schon nochmal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt zum Abschluss wird es mal gegen die Polen gehen, die für mich auch, wie gesagt, voll mit Umdruck strecken. Da gibt es sowieso noch ein bisschen Querelen innerhalb des Verbandes. Da ist nicht jeder Spieler glücklich mit der Entscheidung des Nationaltrainers, und das merkt man einfach an. Und die Isländer haben das souverän untergespült. Das war jetzt nicht absolut Highlife, so, aber sie haben das souverän zu Ende gespielt. Magnus Thornton 5 von 8, Widerson 5 von 6. Das müsste dann, genau hier, was ist ein Torkelsen hier, 6 von 7. Also es war alles in Ordnung.
Ja, ohne Frage. Also ich finde, die Isländer spielen bisher komplett schadlos, verteilen das auch alles relativ gut, muss ich sagen, ne? Widerson jetzt viel spielen lassen, Viggo Kristjansson gutes Spiel bekommen, hat jetzt nicht die beste Quote gehabt, ne? Jonsson hat im ersten Spiel fast gar nicht gespielt, hat jetzt wieder ein bisschen mehr Spielzeit bekommen, Gisli Christiansson dadurch ein bisschen entlasten können. Also sie steuern das schon, also es wird schon, die steuern das richtig gut und ich bin gespannt, was die gerade in der Hauptrunde reißen können, weil sie ja den vermeintlich leichteren Weg eben in der Hauptrunde haben und wenn sie da mit ja, die kommen ja fast ausgeruht dahin, muss man ja leider sagen, ne? Bin dann gespannt, ob die Isländer mal wieder zum großen Wurf ansetzen können und freue mich auf das Spiel Island gegen die Färöerinseln, weil ich gehe davon aus, dass die Färöerinseln natürlich es in die Hauptrunde schaffen.
Ja, geh ich auch ganz, ganz stark von aus und ich glaube, die Halle wird richtig, richtig voll sein. Also sind ja beide Inseln wahrscheinlich gefühlt dann komplett leer, wenn die gegeneinander spielen. das wäre auf jeden Fall echt spannend. Aber sowieso, der Dienstagabend wird richtig spannend. Dänemark, Portugal, Ungarn, Island, Slowenien gegen die Färöerinseln. Da geht's um alles. Da geht's wirklich darum, mit wie vielen Punkten gehst du vermutlich in die Hauptrunde. Also das wird richtig, richtig knallen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, auf diese Duelle. Ja, wir werden ja am Mittwoch dann ja nur noch zwei Spiele haben mit Schweden, Kroatien und den Niederlanden gegen Georgien. Ehe wir dann am Donnerstag dann in die Hauptrunde dann richtig reinstarten. Wir werden dann vielleicht nochmal gucken, wie wir die nächste Aufnahme machen für euch. Wir werden vielleicht nochmal einen Blick dann werfen auf das, was dann ansteht in einer möglichen Hauptrunde. Aber das werden wir nochmal in Ruhe besprechen. So ist es auf jeden Fall so. Es macht Spaß. Ist zwar schon ein bisschen was entschieden, aber ich glaube, das Gute aus dem heutigen Tag ist einfach, dass die deutsche Mannschaft eine richtige Reaktion gezeigt hat. Und jetzt gilt es natürlich, das zu konservieren und das jetzt konstant 4 Spiele in der Hauptrunde zu zeigen. Und das ist das, was ich sehen will. Und wenn es das nicht ist, dann müssen wir natürlich wieder andere Diskussionen führen, klar. Aber ich denke, das kann jetzt wirklich vielleicht so ein Brustlöser sein. Und da muss man jetzt mit einer breiten Brust rein, egal wer da wartet, da muss einfach jetzt Vollgas gegeben werden.
Ja, absolut. Ich bin erstmal total froh, dass ich weiter mit absoluter Hochspannung diese EM verfolgen kann, weil fliegen die Deutschen heute raus, ist natürlich so ein bisschen auch die Luft einfach raus. Ne? Man guckt es sich dann schon noch an, weil man natürlich irgendwie einfach Bock auf Handball hat und da einfach geile Partien natürlich auch anstehen. Aber so ist man ja doch irgendwie noch mal einfach viel mehr drin und fiebert noch mal mehr mit. Und ja, ich bin gespannt. Man wächst an seinen Aufgaben und das deutsche Team hat heute bewiesen, dass sie das können. So, also klingt total plump, aber sie sind ja offensichtlich, haben sie gegen Spanien sich das angenommen und wir haben auch schon ganz andere Spiele gegen Spanien gezeigt. Ne? Es war eine lange Zeit auch mal ein Angstgegner, so muss man sagen. Und ich freue mich drauf auf die Hauptrunde, weil wir kriegen so oder so nur geile deutsche Spiele. Die spielen einfach gegen Frankreich, gegen Dänemark, gegen Norwegen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Dass wir diese Spiele alle noch bekommen jetzt in den nächsten Tagen. Das ist ja schon mal mega gut. Also ich habe Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch richtig mega drauf. Es wird eine richtig tolle Hauptrunde werden. Das bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber natürlich, ich wäre erstmal gespannt auf dieses Gruppenfinale. Das wird, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig knallen. Und dann schauen wir mal, wer dann am Ende alles in der Hauptrunde stehen wird. Ihr werdet hier bei uns auf jeden Fall definitiv erfahren. Deswegen den Podcast auf jeden Fall beim Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Uns gerne auch folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Ich meine, Anno findet uns dort jeweils. Und dann schauen wir mal, wie es aussehen wird, wie sich die deutsche Mannschaft dann präsentieren wird in der Hauptrunde. Wir sind sehr, sehr gespannt darauf, aber das macht auf jeden Fall sehr viel Mut jetzt für die anstehenden Aufgaben. Und dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei eurem Handball-Talk auf Sport 1.